Oh Mist, habe ich die Kaffeemaschine ausgemacht? War ich heute Morgen am Telefon nett genug zu meiner Mutter? Habe ich den Termin mit meinem Chef echt schon wieder vergessen? Bin ich gut genug vorbereitet für die Klausur morgen? Habe ich genug Geld am Ende des Monats? Kann ich mir das leisten? Bin ich gut versorgt? Sind meine Liebsten gut versorgt? Bin ich normal? Mag sie mich so, wie ich bin? Und findet er mich attraktiv genug? Bin ich beliebt? Und was wird aus mir? Was wird aus mir und meinen Liebsten? Wird er wieder gesund? Was ist da gerade los in der Welt? Habe ich richtig gewählt? Gibt es wirklich einen Krieg? Bin ich sicher? Mache ich mir zu viele Sorgen? Und habe ich jetzt genug Beispiele gebracht? Wir alle machen uns Sorgen. Viele verschiedene Sorgen, jeder seine eigenen. Und gerade wir Deutschen sind ja bekannt dafür, dass wir gut darin sind, uns Sorgen zu machen. Sorgen scheinen elementar zu sein. Sie scheinen zum Menschsein dazuzugehören. Der Begriff Sorge wird auf Wikipedia wie folgt definiert. Sorge beschreibt ein durch vorausschauende Anteilnahme gekennzeichnetes Verhältnis des menschlichen Subjektes zu seiner Umwelt und zu sich selbst. Solange wir Mensch sind und dadurch mit uns und mit unserer Umwelt in Verhältnis stehen, gehören Sorgen zum Leben dazu. Sie sind ein Teil von uns. Doch was ist Sorge genau? Die Definition geht weiter. Eine subjektiv erwartete Not, ein Bedürfnis, eine Gefahr wird gedanklich vorweggenommen und wirkt sich im Fühlen, im Denken und im Handeln des Besorgten oder des Sorgenden aus. Sorgen sind Gefühle, Gedanken, Handlungen, die sich aus unseren Erwartungen ergeben. Die letzten Wochen ist mein Auto abgeschmiert. Die Batterie ist kaputt gegangen und ich musste jeden Morgen mit der Erwartung aus dem Haus gehen, dass das Auto nicht mehr anspringt. Und dann habe ich mir Gedanken drum gemacht, okay, was mache ich, wenn es nicht anspringt? Frage ich den Yannick, ob er mich zum BU mitnimmt? Frage ich meinen Mitbewohner? Ach nee, der braucht sein Auto auch. Und dann kamen Gefühle ins Spiel. Ich dachte, ach, das nervt jetzt. Und da war ich verärgert. Und dann habe ich gehandelt und bin zur Werkstatt gefahren und habe viel zu viel Geld gelassen für eine neue Batterie. Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass es was anderes ist, in Dillenburg kein Auto zu haben, als in der Fahrradstadt Münster. Sorgen sind subjektiv. Jeder macht sich über andere Dinge Sorgen und jeder geht mit Sorgen auch anders um. Manfred hat in der Einleitung schon deutlich gemacht und auch die Liste am Anfang der Predigt, die könnte jeder für sich weiterführen. Doch ich denke, ich bin nicht der Einzige, der gerne einmal seine Sorgen Sorgen sein lassen würde. Denn dreht es sich nicht nur um die ganz alltäglichen Dinge wie, was kaufe ich ein, was ziehe ich an, nehme ich das Auto oder doch das Fahrrad, dann werden Dinge ganz schnell elementarer. Dann geht es um existenziellere Fragen, die uns bewegen. Und das kann schnell bedrücken. Das kann uns im Denken, im Fühlen, im Handeln einengen und einnehmen. Und wie gehen wir dann damit um? Wie kommen wir aus dem Gedankenkarussell wieder raus? Dies soll uns später noch beschäftigen. An dieser Stelle bleibt festzuhalten, Sorgen gehören zum Leben dazu. Auch Jesus weiß um diese Tatsache, als er Leute trifft, die Schwierigkeiten im Umgang mit Sorgen haben, erzählt er ihnen ein Gleichnis, das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Das Land eines reichen Kornbauern hatte gut getragen. Da dachte der Kornbauer bei sich, was soll ich tun? Ich habe keinen Raum, wo ich meine Ernte lagern kann. Und er sagte, das werde ich tun. Ich werde meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und dort werde ich all mein Getreide und meine Vorräte lagern. Dann werde ich zu meiner Seele sagen können, Seele, du hast reichen Vorrat da liegen für viele Jahre. Ruh dich aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sagte zu ihm, du Tor, du Narr, noch in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir zurück. Was du aber zurückgelegt hast, wem wird's gehören? So geht es dem, der Schätze sammelt für sich und nicht reich ist bei Gott. Der Kornbauer ist reich. Wer damals gute Ernte hatte, der konnte sich lange damit versorgen. Er ist sogar so reich, dass er nicht mehr weiß, wohin mit seinem Reichtum. Er muss umdisponieren. Obwohl er reich ist, scheinen ihn Sorgen zu plagen. Er entscheidet sich dafür, aus Platzmangel seine Lagerräume zu erweitern. Er möchte gerne sein Reichtum behalten, ihn konservieren. Und der Kornbauer handelt doch klug, oder? Was man hat, das muss man pflegen. Die Ernte draußen liegen zu lassen, wäre zu gefährlich. Es könnte Unwetter kommen, sie könnte nass werden, verschimmeln, es könnten Tiere kommen, sie fressen, es könnten andere Leute kommen, sie klauen. Er sorgt vor. Ich habe auf Anraten vor kurzem eine Lebensversicherung abgeschlossen und auch bin ich krankenversichert. Ich bin beim ADAC, falls mein Auto mal wieder abschmiert. Ich studiere, ich mache mir Gedanken um meine Zukunft. Ich schaue, dass ich einen guten Job habe später. Klingt vernünftig, oder? Und auch der Kornbauer macht sich nur seine Gedanken. Er sorgt sich darum, was passiert, wenn die Ernte einmal ausbleibt. Gut, dass dann Vorrat in den Scheunen liegt. Er kann sich ja schließlich nicht sicher sein, was in ein paar Jahren sein wird. Doch Gott sagt dem Kornbauern voll auf die 5. Du Dummkopf, wenn du heute Abend stirbst, was nützt dir das Ganze? Wem gehört dein Vermögen? Wie reich bist du dann noch? Das trifft. Denn Gott sagt es nicht nur dem Kornbauern, er sagt es auch uns. Er sagt es mir. Arne, du Dummkopf, denk doch mal weiter. Wenn du irgendwann mal tot bist, was zählt dann? Ganz sicher nicht mehr deine Versicherung, dein Auto, deine Ausbildung. Doch ist Gott an dieser Stelle wirklich so unverständlich für unsere jeweilige Situation? Jesus verbietet uns nicht, unseren Verstand zu benutzen, klug zu handeln, vorzusorgen, anstatt unser Leben zu vertändeln. Und doch revolutioniert Jesus an dieser Stelle unser Denken. Er begegnet unseren Sorgen, indem er unsere Perspektive verschiebt. Betrachte dein Leben. Wofür machst du dir Gedanken? Worum machst du dir Sorgen? Wozu dient das? Und was macht dein Leben wirklich reich? Mit dem Gleichnis rückt Jesus ein paar Dinge zurecht, die er beim Verhalten des Kornbauern als falsch aufdeckt. Der erste Trugschluss, dem der Bauer erliegt, ist die Vorstellung, dass er selbst über sein Leben verfügt. Ich habe es selbst in der Hand. Wenn ich nur genug habe und es lange genug reicht, dann kann ich mein Leben leben. Dann kann meine Seele ausruhen, essen, trinken, fröhlich sein. Dafür muss ich etwas tun und dann habe ich es auch geschafft, ein gutes Leben zu haben. Mein Leben gehört mir und ich bestimme, wie lange es mir gut geht. Gott entgegnet ihm mit einer schockierenden Ankündigung. Heute Abend wird man dein Leben von dir zurückfordern. Und wir erkennen schnell, unser Leben gehört nicht uns. Unser Leben haben wir nicht uns selbst zu verdanken. Es ist ein Geschenk unseres Schöpfers, wie wir Christen es ausdrücken würden. Aber auch sonst leuchtet es doch ein, dass wir herzlich wenig dafür konnten, dass wir geboren wurden. Unser Leben hängt von etwas Größerem ab. Wir haben es eben nicht selbst in der Hand, sondern bekommen es geschenkt in der Rede Jesu an seine Jünger im Anschluss an das Gleichnis. Den Text hat Manfred eben vorgelesen. Weist er sie darauf hin, niemand kann seiner Lebenszeit auch nur einen Tag, nur noch ein Stück selbst hinzufügen. Dies macht die Begrenzung noch mal mehr deutlich, die Abhängigkeit. Egal wie viele Sorgen wir uns machen, wie gut wir uns um unsere Angelegenheiten kümmern können, unser Leben liegt nicht in unseren Händen. Zweiter Trugschluss, nun kann ich mich ausruhen. Das ist die Vorstellung des Bauern vom Sinn seines Lebens. Er kann sich ausruhen, er hat vorgesorgt, er kann sich ausruhen. Der Bauer setzt sich zum Ziel, seiner Seele Ruhe zu verschaffen, genug zu trinken und zu essen zu haben, fröhlich zu sein. Doch ist es das, was zählt? Sind das die Werte, nach denen gelingendes Leben strebt? Gott sagt nicht, dass das alles keine Werte wären. Gott verbietet auch nicht, dass man solche Dinge erstreben oder genießen könne. Aber er sagt deutlich, dass das nicht alles sein kann. Gottes Perspektive für unser Leben ist eine andere. Ein reiches Leben definiert sich nicht über den Besitz. Es definiert sich auch nicht über unsere Lebensqualität. Wir können das sehr schön beobachten, wenn wir in fremde Kulturen, fremde Länder reisen, die ärmer sind. Da scheint Reichtum nicht so viel zu zählen. Die Menschen scheinen trotz Armut glücklicher, entspannter, zufriedener zu sein, weil eben nicht die Lebensfreude und Einstellung zum Leben davon abhängt, wie dick unser Portemonnaie ist, wie erfolgreich unsere Karriere ist, wie gut unsere Ausbildung ist. Reichtum im Leben hat eine andere Dimension. Unser Besitz hat keinen Wert mehr, sobald wir das Leben verlieren. Reichtum vor Gott heißt nicht materiell reich sein, denn materieller Reichtum führt nicht zu gelingendem Leben. Ich schaffe das schon alleine, der dritte Trugschluss, dem der Bauer erliegt. Ich habe mich bei dem Satz sofort an ein Kinderbuch erinnert, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, Lotta kann fast alles, heißt es. Das war ein Buch, das mir oft vorgelesen wurde, Lotta, 5 Jahre aus der Krachmacherstraße. Ihr ist es ein Anliegen, alles selbst hinzukriegen. Obwohl sie erst 5 ist, braucht sie keine Hilfe, denn sie schafft das schon alleine. Und auch mir erzählen Eltern und Tanten des Öfteren, dass ich relativ früh selbst im Löffel gegriffen habe, um mich selbst zu füttern, mit der Ansicht, ich schaffe das schon ganz gut alleine. Aufräumen war eine andere Geschichte. Und der Kornbauer in unserem Gleichnis, auch er macht die Dinge mit sich selbst aus. Das Land hatte gut getragen und da dachte er bei sich, was soll ich tun? Er bleibt mit seinen Sorgen alleine und versucht selber Lösungen zu finden. Er fragt nicht bei anderen nach, was sie tun würden. Er guckt noch nicht mal bei den Nachbarn ab, wie sie es machen würden. Er baut anscheinend sogar die Scheunen selbst und lässt sich nicht helfen. Und er fragt nicht nach Gottes Willen. Später muss er feststellen, dass alles, worauf er gesetzt hat, für die Katz ist. Er hat auf eigene Faust gehandelt, er hat andere aus dem Spiel gelassen und jetzt bekommt er die Quittung. Es zahlt sich nicht aus, alles alleine schaffen zu wollen. Wir müssen nicht alles alleine können. Vielleicht würden wir gemeinsam noch viel mehr Sackgassen im Gleichnis entdecken. Sackgassen, in denen wir uns verirren, wenn wir uns von unseren Sorgen überwältigen lassen. Gott deckt mit diesem Gleichnis einige Dinge auf, wie wir unsere Sorgen in die Irre leiten, wie sie uns in die Irre leiten, wie sie uns auf die falsche Fährte führen, wenn wir nicht lernen, mit ihnen umzugehen. Im Anschluss an das Gleichnis nimmt sich Jesus seine Jünger zur Seite und zeigt ihnen eine neue Perspektive auf, wie sie lernen können, mit ihren Sorgen umzugehen. Damit komme ich zum nächsten Punkt. Der richtige Umgang mit der Sorge ist ein Perspektivwechsel. Die erste Anweisung im Folgetext klingt zunächst platt. Sorgt euch nicht um das Leben, was ihr essen werdet, noch um den Leib, was ihr anziehen werdet. Relativ einfach, aber wie wir zu Beginn festgestellt haben, gehören Sorgen zum Leben dazu und sind nicht einfach abzustellen. Jesus aber setzt sie in Beziehung. Er stellt positiv heraus, was wir als Sackgasse im Gleichnis ausgemacht haben. Das Leben ist mehr als euer leibliches Wohl. Das Leben ist mehr als Reichtum, als Vorsorge, als Absicherung. Es ist mehr, als dass es sich lohnt, sich um diese Dinge einen zu großen Kopf zu machen. Und nochmal kommt der Hinweis, den der Kornbauer früher gebraucht hätte: Wer von euch vermag, mit seinen Sorgen seinem Leben etwas hinzuzufügen, nur einen Tag hinzuzufügen? Und dann nimmt er uns mit in ein Bild. Ein Bild, das uns einlädt, unser Denken zu verändern. Schaut euch die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Und doch sage ich euch, selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht gekleidet wie nur eine von ihnen. Wenn Gott aber das Gras, das heute auf dem Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr kleidet er dann euch? Gott weiß doch, was wir brauchen. Haben wir keine Angst. Hier wird Jesus ganz einfühlsam mit uns. Er weiß, dass Sorgen da sind. Er weiß, dass sie manchmal zu groß werden. Dass sie umschlagen können in Angst. Und hier macht er uns eine Zusage. Gott verspricht uns, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Dann bringt es nichts, sich weiter Sorgen zu machen. Weil er doch viel besser weiß als wir, was wir brauchen. Weil er es doch viel besser kann, uns zu geben, was wir brauchen. Der Höhepunkt in Jesu Rede findet sich in Vers 31. Trachtet vielmehr nach seinem Reich. Dann werden euch all diese Dinge dazugegeben werden. Das ist Gottes Alternative für uns. Hier findet der entscheidende, letztendliche Perspektivwechsel statt. Er lenkt unseren Blick weg von den Dingen, die in seinen Augen keinen Bestand haben, und er zeigt uns eine neue Perspektive für unser Leben. Es gilt zu verstehen, dass auf dieser Erde jemand regiert, der größer, mächtiger, weiser, einflussreicher, vorausschauender ist, als es je ein Mensch sein könnte. Ein Gott, der Ursprung von allem ist. Ein Gott, von dem unser Leben abhängt. Ein Gott, der in dieser Welt regiert, der einen Plan verfolgt. Reich Gottes ist dort, wo sich Gottes Wille durchsetzt. Gott richtet unseren Blick auf sich und sagt: Frag mich, wenn du etwas brauchst. Ich will es dir geben. Frag mich, wenn du nicht weiter weißt. Ich will dir helfen. Wende dich an mich, wenn du Fragen hast. Ich will sie dir beantworten. Das fordert uns heraus, unser Leben, unseren Einfluss, unser Können und uns selbst nicht zu hoch zu hängen. Das fordert uns heraus, uns abhängig zu machen. Das fordert uns heraus, uns auf jemand anderen zu verlassen als auf uns selbst. Dieser andere, Gott, hat ein Versprechen gegeben, dass er sich um uns kümmert, Er hat es versprochen und er hat es viele, viele Male bewiesen. Mensch, lass deine Sorgen Sorgen sein. Kümmere dich um meine Sache und ich kümmere mich um dich. Doch wie schaffe ich das? Vor einigen Wochen haben wir in der Jugend das Buch Nehemia durchgekaut. Wir sind in einer Themenreihe, The Fantastic Five. Wir gucken uns 5 Charaktere in der Bibel an und versuchen herauszufinden, was sie mit unserem Leben zu tun haben, indem sie uns ein Vorbild sind, indem wir sie analysieren und gucken, was wir von ihnen lernen können. Nehemia war das Thema und wir haben festgestellt, Nehemia war ein Mann, der sein Leben ganz nach Gottes Willen gelebt, ausgerichtet hat. Er hat seinen Auftrag gehört, ihn verstanden und ihn ausgeführt. Und dabei war seine Motivation und sein Kryptonit die Verbindung, der enge Kontakt zu Gott. Wir haben auch festgestellt, dass Nehemia in jeder Situation seines Lebens, die uns beschrieben wird im Buch mit seinen Fragen, mit seinen Problemen, immer zuerst zu Gott rennt, ins Gebet rennt. Er hat zuallererst die Sache mit Gott ausgemacht. Und damit ist er quasi das komplette Gegenteil von unserem Kornbauern. Für Nehemia ist Gebet Normalität geworden. Für ihn war das selbstverständlich. Irgendwann alles, was geschieht, nach Gottes Willen geschehen zu lassen, die Vorstellung, dass Gottes Wille an erster Stelle steht. Wenn man das verstanden hat, dann liegt ja nichts näher, als mit seinen Sorgen zu Gott zu rennen. Im Gebet, jeden Tag, zu jeder Zeit. Zum Schluss noch ein kleiner Exkurs. Ich möchte euch noch ein wenig in meine Gedanken hineinnehmen, auf dem Hintergrund, was gerade so in der Welt los ist, was die letzten Tage, Wochen passiert ist in Frankreich, in Beirut, vielen anderen Orten und Ländern dieser Welt. Und ich habe mich beim Schreiben dieser Predigt des Öfteren gefragt, wie ich damit umgehe, mit den Sorgen, die ich habe, wenn ich an unsere Welt denke. Mit den Sorgen, wenn ich mir vorstelle, wie es weitergeht, wie das wieder irgendwie ins Lot kommt. Ich war und bin mitgenommen und schockiert gewesen von der Nähe, von der Kaltblütigkeit, von der Tragweite, die diese Terroranschläge, die der Krieg in letzter Zeit genommen haben, wie sie sich entwickelt haben. Und ich habe nochmal neu verstanden, dass das nicht das sein kann, was Gott sich für unsere Welt vorstellt. Die Welt zeigt sich momentan von ihrer dreckigsten Seite, aber auch irgendwie von ihrer liebevollsten Seite. Viele, viele Berichte, Beiträge, Kommentare bringen einen zur Weißglut. Auch Frankreich mit Fliegern, mit Bomben auf den IS zu feuern, auf denen steht From Paris with Love, das ist nicht das, wie es zum Ziel führen könnte, wie das Ganze wieder befriedet werden könnte, meiner Meinung nach. Doch das sind nur die einen. Da waren auf der anderen Seite eben auch diejenigen, die Angst, Hass, Wut, Gewalt anders beantwortet haben. Mit Anteilnahme, mit Liebe, mit Vergebung. Sie haben nach etwas anderem getrachtet. Sie haben getrachtet nach Gottes Reich. Ob sie es wussten oder nicht, aber bei Gott ist Frieden. Wenn wir diese Botschaft in die Welt hineintragen, dann kann auch wieder Frieden entstehen, dann kann Reich Gottes sich auf dieser Welt ausbreiten, Gottes Wille. Und ich wünsche mir, dass noch viel mehr Menschen verstehen, dass es das ist, was Gott sich für sein Reich, für seine Schöpfung gewünscht hat. Und dann hätten wir viele Sorgen weniger. Amen.